NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Unterwegs mit Prominenten. Wir haben uns heute verabredet mit Barbara Havlitzer, der neuen Justizministerin. Frau Havlitzer, Sie sind ja seit November letzten Jahres im Amt. Wie ist es dazu gekommen? Sie sind doch eigentlich von Haus aus lange Richterin gewesen und bisher in der Politik nicht in Erscheinung getreten.
Ja, guten Tag erstmal. Manchmal hat man das Glück, dass man gefragt wird und dann hat man noch mehr Glück, wenn man sagt, ich sag mal ja, so ist es gekommen. Ich bin gefragt worden, habe es mir eine Weile überlegt und habe mich entschieden, den Beruf nochmal zu wechseln und die Perspektive zu wechseln.
Und das mit, ich glaube, ich darf das sagen, 60 Jahren, ne?
Ja, also gerade da noch 59, aber mittlerweile 60 Jahren.
Wir sind in Osnabrück. Wir sind nicht zufällig hier im Nussbaummuseum, Frau Havlitzer, sondern weil, ich darf das glaube ich sagen, weil Sie eine Kunstfreundin sind und das auf Ihren Wunsch auch zurückgeht, hier in dieses Haus zu gehen.
Ja, das stimmt. Ich bin eine Kunstfreundin. Ich bin keine Kunstkennerin, was viele manchmal denken, aber eine Freundin. Und ich bin vor allen Dingen eine Freundin dieses Hauses, weil ich es einfach ziemlich großartig finde. Das ist ja ein Museum, was hier noch relativ jung ist. Es ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, aber für ein Museum ja eben noch jung. Es ist ein Liebeskindbau, der eben insbesondere als Dauerausstellung Felix Nussbaum hat, einen jüdischen Maler. Und ich finde es einfach unglaublich gelungen. Und das war damals ein Bauprojekt von Liebeskind, im Grunde in Vorbereitung auf seine Ideenverwirklichung mit dem Jüdischen Museum in Berlin.
Mhm. Und das Haus erinnert auch daran.
Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen in die Richtung schon gebaut. Es hat Achsen, da wird hoffentlich Herr Kästner nachher noch was zu sagen können. Ich kann das nicht erklären, ich weiß nur, dass es so ist. Und ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich hier bin.
Was mögen Sie an Kunst?
Einfach, ich beneide jeden, der es kann, der so kreativ ist, der malen kann. Das fand ich immer toll. Ich kann es nämlich so gut wie gar nicht, aber... Und ich finde immer ganz toll, wenn man Kunst so ein bisschen in die Zeit setzt, aus der sie kommt, und weil das ganz aussagekräftig ist. Und da ich eigentlich auch ein ziemlich geschichtsinteressierter Mensch bin, fand ich das immer hochspannend zu gucken, von alten Meistern bis zu heute, was machen Künstler aus den jeweiligen Zeiten.
Ist das auch ein Stück Entspannung?
Also Kunst zu betrachten ist für mich Entspannung, ja, Entspannung pur. Mhm. Wobei, wenn man Bilder wie hier jetzt, wir sie vielleicht gleich zu sehen kriegen, von Nussbaum sieht, die natürlich auch Schicksale und vor allen Dingen sein Schicksal dokumentieren, ist das mit der Entspannung nicht so ohne weiteres so zu sagen. Das ist nicht nur schön, was man sich dann anguckt, aber man kann drin versinken, sagen wir es mal so.
Wollen wir gleich noch Nils Arne Kessens, den Direktor, einbinden. Wir haben es ja schon angedeutet, Frau Havlitzer hat es gesagt, er ist eng verbunden mit dem Holocaust. Ich glaube, er gilt als der... ja, weitreichendste malerische Dokumentarist des Holocaust, kann man das so sagen?
Ja, das kann man sicherlich so sagen. Felix Nussbaum ist ja auch Osnabrücker. Das ist der Grund, warum das Felix Nussbaum-Haus hier in Osnabrück ist. Er ist in Osnabrück geboren, 1904, bis die Nazis ihn dann 1944 ermordet haben in Auschwitz, einer der letzten Waggons, die nach Auschwitz gefahren sind. Und man kann ihn durchaus als Chronologisten des Holocaust bezeichnen, obwohl man sich vielleicht hüten sollte, ihm eine rein dokumentarische Funktion zu schreiben. Er ist natürlich auch ein Künstler. Er ist nicht nur ein Dokumentarist von schrecklichen Ereignissen, sondern er ist auch ein Künstler mit einer genuinen ästhetischen Qualität. Und was ihn aber auszeichnet, ist, dass er diese schrecklichen Ereignisse nicht eins zu eins auf die Leinwand gebracht hat, sondern dass es ihm gelungen ist, diese Ereignisse sozusagen in einer symbolische Form zu verpacken.
Gut, vielen Dank erstmal an den Direktor hier dieses Hauses. Wir gehen mal los, Frau Havlitzer und Herr Kessens. Frau Havlitzer, was verbindet Sie denn mit Osnabrück? Sie wohnen ja in der Nähe, nicht wirklich in Osnabrück.
Nein.
Und Sie sind hier auch nicht geboren.
Nein, ich lebe in Wallenhorst. Das ist eine Kleinstadt im Norden Osnabrücks. Habe aber und lebe in Wallenhorst seit Mitte der 80er Jahre. Zuvor habe ich einige Jahre in Osnabrück selber gelebt.
Waren Sie auch als Richterin, ne?
Da war ich seit 87 Richterin, ich war aber vorher schon als Referendarin hier in Osnabrück. Mhm. Und man kann sagen, ich bin seit 81 in Osnabrück, nach dem Studium dann hierher gekommen. Ja, und wenn man so lange in der Stadt lebt, fühlt man sich da auch zu Hause. Also mein Zuhause im klassischen Sinne ist Wallenhorst, weil da unser Haus steht, meine Familie lebt, meine Kinder lebten und da groß geworden sind. Und unsere Heimatstadt ist im weitesten Sinne Osnabrück.
Und Sie haben die Stadt lieben gelernt?
Sehr, ja. Ich liebe diese Stadt. Sie hat eine Größe, in der man sich noch gut heimelig fühlen kann.
160.000
Einwohner. 160.000 Einwohner.
Jetzt, das muss ich, glaube ich, sagen, ja, den Hörern, wenn man das Geräusch jetzt hört. Eine schwere Brandtür.
Eisentür.
Herr Kessens?
Das ist die Eingangstür. Hier das Entree ist eine sehr schwere Eisentür, die sich ganz langsam öffnet.
Und wir betreten einen langen, dunklen, schmalen Gang.
Ne? Ganz genau. Ja, wir betreten jetzt einen sehr langen, schmalen, dunklen Gang. Ein Gang, dessen Ausrichtung genau auf den Platz der ehemaligen Synagoge verweist, wo eben damals die Osnabrücker Synagoge stand. Wir haben hier als Prolog der Ausstellung ein Bild ausgewählt, auf das Sie jetzt so frontal zugehen, was Ihnen quasi entgegenleuchtet, das den jungen Felix Nussbaum in genau dieser Synagoge zeigt.
Die Tür schließt sich. Frau Havlitzer, wir waren jetzt gerade dabei, dass Sie Osnabrück lieben gelernt haben. Die Stadt hat die richtige Größe, sagen Sie. Was heißt das für Sie, die richtige Größe?
Die richtige Größe heißt, dass Sie eine Größe hat, in der man sich schnell zu Hause fühlen kann, weil man, wenn man hier ein soziales Umfeld und Freunde und Freundeskreis hat, es eine Stadt ist, Sie gehen da durch und Sie begegnen meistens irgendjemandem, den Sie kennen. Andererseits ist es nicht so provinziell, dass man sagt, ach, ich muss in die nächste Stadt fahren, um irgendetwas tun zu können, also vom Einkaufen über irgendwelche kulturelle Ereignisse.
Ja.
Und es ist einfach das Zuhausegefühl, was natürlich eine Stadt immer ausmacht.
Ja, schon dieses Museum weist ja jeden Vorwurf der Provinzialität eigentlich von sich. Ne?
Finde ich auch.
Ja.
Und Osnabrück hat auch eine Menge an Theater und so zu bieten. Das ist schon alles, finde ich, sehr schön.
Das ist ja, wo wir jetzt hier sind, im Felix-Nussbaum-Museum auch eine Art Gedenkstätte für den Holocaust. Welche Gedanken beschleichen Sie da, wenn Sie hier durch so eine Gedenkstätte gehen?
Also
ich denke jetzt an Pegida, ich denke an den Rechtsextremismus.
Ja, das beschleicht einen schon mit Sorge und auch mit Ängsten, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, glaube ich, dass wir alle schlau genug sind, dass überhaupt nie wieder derartige Gefühle oder derartige Bewegungen uns belasten könnten. Und im Moment müssen wir ja nun alle beobachten, dass bestimmte Bewegungen sich da wieder formatieren, die sicherlich auch aus Ängsten und Sorgen geboren sind, das will ich gar nicht verhehlen, aber mit einer Ausrichtung, die einen also nur sorgenvoll dahin gucken lassen und denen man aus meiner Sicht auch sofort begegnen muss. Auf verschiedene Art und Weise. Und unter anderem, finde ich, kann man es mit solchen Dingen, in denen man das Elend, was mal geschehen ist, auch aus völlig verblendeten Einschätzungen heraus immer wieder zeigt und dokumentiert.
Wir gehen weiter, Frau Havlitzer.
Da ist das mit dem Geschirrtuch.
Was ist das für ein Bild?
Das ist ein Bild, wo Felix Nussbaum eigentlich versucht, sich selber und seine Situation zu veralbern, indem er sich quasi clownesk darstellt mit dem ungebundenen Geschirrhandtuch
und
so ein Pömpel auf dem Kopf oder wie auch immer man es nennen will. Also die Bezeichnung für dieses Teil ist immer, das ist also so ein Pömpel, mit dem man normalerweise Verstopfungen löst bei Ausflüssen und da ist nur kein Stiel dran. Also daran sieht man, dass der sich selber auf den Arm nimmt.
Ist das noch aus der Frühzeit? Also vor 33?
Nein, 36. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, weil es eigentlich gleichzeitig Melancholie und irgendwie Zuversicht ausstrahlt. Auch diesen ganz eigenen Humor, den Felix Nussbaum hat, der sich uns hier so als eine Art Ritter präsentiert, aber natürlich ein unechter Ritter, weil er keine Rüstung anhat, sondern nur ein Geschirrtuch und eine Suppenschüssel auf dem Kopf. Und der eigentlich seine
Ritter
ganze
mit Pömpel.
Ein Ritter mit Pömpel, der seine ganze Verwundbarkeit und Verletzlichkeit auch hier darstellt.
Okay. Ja, wir wandern weiter mit der Justizministerin aus Niedersachsen, die jetzt aber die wohlgepriesene Aufgabe hat, einen Musikwunsch zu äußern. Was sollen wir spielen, Frau Havlitzer?
Also jetzt würde ich mal vorschlagen, spielen wir als erstes was ganz Hoffnungsvolles, nämlich von Klaus Hoffmann.
Sie mögen ihn?
Ja, sehr, sehr.
Was mögen Sie an ihm?
Ich mag seine Art, der ist völlig zurückgenommen, unprätentiös. Ich finde seine Lieder klasse und er ist ein Liedermacher, den man über all die Jahre, fand ich, immer sehr gut hören konnte, dem man nicht leid, also ich jedenfalls nicht leid wurde. Über Musik lässt sich ja trefflich, genauso wie über Geschmack, gut streiten.
Ich würde Klaus Hoffmann eher in die angehaucht linke Ecke stellen wollen. Sie stelle ich in welche Ecke?
Mich stellen Sie sowieso in gar keine Ecke, weil ich gehöre in gar keine Ecke. Ich bin, wenn man das jetzt mit links und rechts vergleicht, natürlich wahrscheinlich, darauf wollen Sie hinaus, würde man mich möglicherweise eher leicht nach rechts packen wollen. Aber Klaus Hoffmann ist, glaube ich, insoweit der klassischste Alt-68er, meine ich. Ja, der ist etwas über 60 und das würde ich mal glauben, die Generation ist das.
Da können Sie mit leben.
Da kann ich absolut mit leben. Ich fand auch Van Veen früher toll. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur dann bestimmte Dinge unter bestimmten Aspekten sich anhört, sondern auch, es gibt ja durchaus gehaltvolle Texte, die nicht unbedingt meiner politischen Auffassung entsprechen, aber trotzdem gehaltvoll sind.
Okay, wir hören Klaus Hoffmann.
Hörst du, was der Vogel singt, uns gehört der Morgen. Weißt du, was der Abend bringt, sternenklare Nacht. Mein ist nur der Sonnenschein. Was ich habe, was ich bin, das ist längst vollbracht. Gib mir deine Hand, komm zu mir an Land. Wir werden nie die Kinder sein. Mit dir geh ich über Stock und Stein. Mein bist du der Sonnenschein. Mein ist nur der Sonnenschein. Was bleibt, wenn heute Abend geht? Was bleibt von all den Sachen? Hab mich so nach dir gesehnt, nach Vogelsang und Meer. Mein ist nur der Sonnenschein. Komm hinauf zum Zauberberg, fliegen ist nicht schwer.
Unterwegs mit Prominenten. Wir haben uns verabredet mit Barbara Havlitzer, der neuen Justizministerin aus Niedersachsen, und sind immer noch im Felix-Nussbaum-Museum in Osnabrück, stehen jetzt vor dem Gemälde, das, glaube ich, Frau Havlitzer sehr schätzt. Wollen wir erst mal sagen, was da überhaupt zu sehen ist?
Es zeigt einen jungen Menschen, der eigentlich das Signum seiner Identität uns entgegenstreckt, nämlich seinen Judenausweis, der Ausweis, der über Leben und Tod zur damaligen Zeit entschieden hat. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass er seinen Wohnort ausgestrichen hat. Osnabrück ist durchgestrichen. Wir sehen einen Menschen, der uns sehr, sehr skeptisch, sehr fragend anschaut, der in einer hoffnungslosen Lage sich sieht. Der hinten ist der Raum begrenzt durch eine Mauer, die er nicht mehr überwinden kann. Er hat den Mantelkragen hochgestellt, sodass sein Judenstern zu sehen ist, als ob es eine Art Schutz sein könnte.
Und wie auf der Flucht auch, ne?
Wir sehen einen Getriebenen, natürlich. Mhm. Das ist Selbstbildnis mit Judenstern sicherlich mit das bekannteste Bild von ihm.
Sagt der Direktor des Felix-Nussbaum-Museums, Nils Arne Kessens. Frau Havlitzer, welche Wirkung hat das Bild auf Sie?
Ja, das Bild hat auf mich die Wirkung, dass es alles das zum Ausdruck bringt, was, glaube ich, ein verfolgter Mensch im Dritten Reich, nämlich die Juden, die sich noch in Anführungsstrichen in Freiheit befinden, ausdrücken kann. In die Ecke gedrängt, auf der Flucht, ohne menschliche Kontakte und nicht wissend wohin. Und das, finde ich, bringt er da auf eine sehr anschauliche Weise zum Ausdruck, obwohl er da ja noch in Freiheit in Anführungsstrichen ist, allerdings auf der Flucht seit langem und keine Identität mehr hat. Das sieht man auch für mich an diesem durchgestrichenen Geburtsort. Und da er irgendwo im Nirgendwo vor einer Mauer steht und in der Ecke ist.
Zu Hause in Wallenhorst, haben Sie da Originale hängen?
Wenn es so wäre, würde ich es Ihnen jetzt nicht sagen.
Gut, wenn Sie hätten, welches Bild würden Sie sich wünschen für zu Hause?
Meinen Sie jetzt unbedingt von einem Nussbaum oder insgesamt?
Ja.
Also wenn ich mir ein Bild wünschen dürfte, was ich gerne hätte, wäre es wahrscheinlich eins von Paula Modersohn-Becker. Aber wenn Sie sagen Original, was würden Sie sich nach Hause? Ich würde mir auch gerne den Pierrot von, also diesen kleinen Clown von Picasso an die Wand hängen. Ja? Den fände ich auch recht hübsch, aber man muss ja träumen dürfen.
Aber so eine richtig farbenfrohe Grafik, moderne Grafik, wie wäre das?
Ja, finde ich auch toll. Ich habe zum Beispiel jetzt für mein Büro nun keine Grafik, aber da durfte ich mir eine Leihgabe aus dem Sprengelmuseum aus und da habe ich einen Antes genommen, einen total knallbunten Kopfhüßler und das finde ich auch ganz toll.
Das heißt, wenn Sie den anschauen, gibt er Ihnen ein bisschen Esprit?
Ja.
Macht Sie wach?
Ja. Ja, und auch fröhlich, weil das einfach fröhliche Farben sind.
Wie ist das überhaupt mit musischen Dingen bei Ihnen, Frau Havlitzer? Spielen Sie ein Instrument?
Jetzt nicht mehr. Ich habe Klavier gespielt, als Schülerin begonnen und im pubertären Alter, wie meine Eltern mir heute noch sagen, mit dem größten Wunschzettel aller Zeiten, also räumlich größten, aufgehört, indem ich auf 3 zusammengeklebte DIN A3 Blätter als Wunsch geschrieben habe, nie mehr Klavier üben müssen. So ist es dann auch geworden und heute bereue ich das.
Hat man, wenn man Justizministerin ist, gerade neu im Amt auch, die Zeit, um überhaupt noch in Museen zu gehen, in Konzerte und so weiter? Wie sieht denn Ihr Arbeitstag aus?
Also Zeit hat man da nicht mehr allzu viel dafür. Der Arbeitstag ist schon vollgepackt mit Terminen von morgens bis abends und es ist schon so, dass Sie auch keine Herrschaft mehr über Ihren Terminkalender haben. Aber Museen haben ja die grandiose Eigenschaft, zum Beispiel auch am Wochenende geöffnet zu haben und Theater desgleichen.
Haben Sie jedes Wochenende frei?
Nein, aber ich bemühe mich zumindest einen Tag des Wochenendes frei zu haben, gebe aber auch offen zu, dass der dann manchmal für schlichtes Faulsein genutzt wird, ohne dass man sich irgendein Museum oder irgendein Theaterstück anhört.
Tatort schauen?
Ja. Mit Freuden.
Welches Kommissargespann mögen Sie am liebsten?
Ganz überraschend natürlich die Münsteraner, aber ich schätze sehr die Kölner und auch Frau Odenthal fand ich mal ganz gut. Nachdem Herr Kopper nicht mehr dabei ist, habe ich es bislang noch nicht so gut gefunden.
Okay. Jetzt drängt sich mir, bevor wir das Nussbaummuseum verlassen, die Frage auf, was macht man eigentlich als Justizministerin? Ich glaube, für die Hörer ist ja klar, was macht ein Kultusminister oder eine Kultusministerin? Da ist die Schule, die kennt jeder. Aber Justizminister, was machen die?
Ja, Gott sei Dank kennt nicht jeder Gerichte. Was macht man als Justizminister? Man versucht einmal alles dafür zu tun, dass das passiert, was wichtig ist, dass Justiz positiv sichtbar wird für die Bevölkerung, weil es nun mal die dritte Gewalt.
Da hat man aber viel zu tun. Dann, ne?
Ja, aber wir sind dran. Es ist nun mal die dritte Gewalt im Staat und es ist die dritte Säule des Staates und ich finde, das darf man auch wahrnehmen, denn man muss schon sagen, ohne funktionierende Justiz funktioniert ein Staat auch nicht gut, das wissen wir. Und wenn wir im Moment in manche Nachbarländer gucken, wissen wir, wie wichtig es ist, dass wir eine unabhängige, gut funktionierende Justiz haben.
Ist das gefährdet hier in Deutschland?
Ich glaube, nein. Ich glaube, dass wir in Deutschland uns sehr bewusst ist, dass die demokratischen Kräfte, wie wir sie jetzt haben, es uns auch so gut gehen lässt, wie es uns gut geht. Ich glaube, das ist den meisten Menschen schon sehr bewusst. Deswegen glaube ich nicht, dass das gefährdet ist. Mhm. Aber ich finde es auch gut, wenn man es weiß und wenn man es auch wertschätzt, dass es deswegen unter anderem auch so gut funktioniert.
Und wie ist es mit dem Respekt der Justiz entgegengebracht wird, ist der gefährdet?
Ja, der ist nach meinem Dafürhalten deutlich auf dem absteigenden Ast, das merken wir, aber das ist nicht nur eine reine Justizfrage, das merkt man öffentlichen Einrichtungen, Behörden und Staatsvertretern gegenüber insgesamt, ist zu beobachten, dass da eine Respektlosigkeit bis hin zu offen dokumentierter Ablehnung zu spüren ist. Das ist ja auch eins meiner Anliegen, dass man auch insoweit erstens sich den Respekt wieder versucht zu verschaffen und zweitens die Leute, die mit Justiz oder mit Behörden zu tun hat, so sicher sich fühlen lässt innerhalb der Justizeinrichtungen, dass sie nicht befürchten müssen, dass sie ihnen da irgendwelches Übel geschieht.
Also auch Einlasskontrollen bei Amtsgerichten in Lüchow-Dannenberg?
Ja, überall.
Aber ist die Frage des Respekts nicht auch eine Frage der Dauer von Verhandlungen? Es hat ja immer mal wieder Fälle gegeben, wo man wirklich als Beobachter die Hände über den Kopf zusammenschlug, weil ein Untersuchungshäftling freigelassen werden konnte, weil einfach die Verfahrensdauer viel zu lang war.
Dieses Bild vom faulen Richter, was ja immer gerne gezeichnet worden ist in der Vergangenheit, ich glaube, da tut man den Menschen sehr Unrecht.
Frau Havlitzer, bevor wir das Museum hier in Osnabrück verlassen, das Felix-Nussbaum-Museum, und uns dann ja auch trennen von Nils Arne Kessens, dem Direktor, dem ich nochmal vielen Dank sage für die interessanten Äußerungen hier zum Museum und auch zu den Gemälden im Haus. Frau Havlitzer, bevor wir also unseren Rundgang fortsetzen, bitte einen Musikwunsch.
Also dann wünsche ich mir, ich finde das immer lieb, dass ich mir was wünschen darf, dann wünsche
ich mir... Dürfen Sie sonst nicht so oft?
Nee, nicht ganz so oft. Also manchmal schon, aber es wird nicht immer so schnell erfüllt. Ich wünsche mir mal von Nora Jones Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Unterwegs mit Prominenten. Wir sind jetzt mit Barbara Havlitzer, der neuen Justizministerin, beim Landgericht angekommen. Sie sagten ja schon, Frau Havlitzer, hier haben Sie sozusagen Ihre Sporen verdient.
Ja.
Was haben Sie denn hier speziell gelernt?
Also hier habe ich erstens gelernt, mit Akten umzugehen und was man alles tun muss, wenn man Akten als junger Richter auf den Tisch bekommt, um keinen Fehler zu machen. Was ich hier aber auch vor allen Dingen gelernt habe, ist das Verhandeln, weil ich hier in unterschiedlichen Kammern tätig war. Und wenn ich mich jetzt mal auf das Strafrecht beschränke, auch in unterschiedlichen Strafkammern und jeweils das große Glück hatte, Vorsitzende zu haben, die jeder auf seine ganz eigene Weise, aber großartige Verhandler waren. Und da habe ich mir eine ganze Menge abgeguckt, bei der einen oder anderen Sache auch insoweit, als dass man bei bestimmten Dingen schon mal sagt, wenn du es jetzt machen würdest, würdest du es anders machen. Aber das ist ja auch eine Art von Lernen.
Haben Sie damals denn auch sich manchmal fragen müssen, gibt es vor Gericht Gerechtigkeit?
Also die Frage habe ich mir ehrlicherweise nicht wirklich gestellt, weil ich uns immer als gerecht, wenn Sie so wollen, bei dem Ausdruck bleiben wollen, empfunden habe. Im Nachhinein, wenn man dann weiß, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch einen Fehler gemacht hat, dann hat das nicht unbedingt was mit Gerechtigkeit zu tun, sondern das ist einfach ein Lernprozess, hätte man an der einen oder anderen Stelle anders reagieren oder agieren müssen.
So, jetzt gehen wir durch den Hintereingang rein und den schließt uns auf Thomas Fehn, der Präsident des Landgerichts. Herr Fehn, vielen Dank, dass Sie uns hier reinlassen. Sie kennen ja Frau Havlitzer noch als Kollege, glaube ich, ne?
Ja.
Wie war sie denn und wann war das? Wann war das überhaupt?
Ja, das war so im Zeitraum 2004 bis 2006, als wir hier zusammen am Landgericht tätig waren. Da war sie Strafrichterin. Ich habe sie immer als leidenschaftliche Richterin erlebt, die ihr Beruf mit Leib und Seele nachgegangen ist.
War sie ehrgeizig?
Ja, ich glaube schon. Aber jetzt nicht im ungesunden Sinn.
Okay. Also Sie konnten gut mit ihr?
Ich glaube... dass ich sehr gut mit ihr konnte, ja. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und ich muss sagen, ich war immer beeindruckt über die Ruhe und Gelassenheit, die sie auch ausstrahlte, obwohl zum Teil wirklich schwierige Verfahren auf sie zugekommen
sind. Ja. Frau Havlitzer, haben Sie denn von Herrn Fehn auch was gelernt damals?
Von Herrn Fehn habe ich einmal gelernt, wie großartig es ist, wenn man es schafft, als Vater von Drillingen gleichzeitig einen Beruf voll auszuüben. Und zwar damals von ganz kleinen Drillingen.
Wir sind jetzt im dritten Stock, glaube ich.
Zweiten.
Ne? Zweiter Stock, Schwurgerichtssaal steht da drüber. Gehen durch eine Tür und nähern uns einer wunderbaren großen Eichenholztür.
Ja. Ne?
Und dahinter befindet sich der Schwurgerichtssaal, in dem Sie damals
auch verhandelt habe. Okay. Auch keine kleinen Verfahren, kann man so sagen.
Uiuiui, ui, das ist ja Ehrfurchtsgebieten, ne? Ruhe. Decken. Wie hoch, Herr Fehn?
Oh, da bin ich überfragt, aber ich würde sagen 4 bis 5 Meter, ja.
Meine Güte, da fühlt man sich ja so klein. Ist das gewollt?
Ich glaube nicht, aber es repräsentiert doch auch Justiz und dass wir hier was Bedeutendes machen und auch über Schicksale von Menschen entscheiden. Ja. Und die Bedeutung dieser Tätigkeit kommt eben auch in diesem Raum zum Ausdruck.
Also ich würde mal sagen, man muss unterscheiden zwischen Angst und vielleicht auch Respekt einflößen. Respekt soll, finde ich, ein Gericht ruhig einflößen, denn es ist ja auch etwas, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, dem man eigentlich ein bisschen Respekt ruhig entgegenbringen kann und darf. Furcht einflößend, finde ich, muss ein Gericht nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt gewollt ist. Vieles ist natürlich auch der Bauweise, wie sie damals gemacht wurde, geschuldet. Ja, so wurde damals Zeit, ne? In der wilhelminischen Zeit nun mal gebaut. So würde man ja heute keinen Gerichtssaal mehr bauen. Heute sind das ja alles, die neuen Gerichte sind eher Zweckbauten. Und die sind dann vieles, aber nicht unbedingt furchteinflößend.
Ich glaube, der Laie denkt manchmal, jetzt mal zugespitzt gesagt, das, was wir hier sehen, die 5 Stühle, auf denen die 2 Schöffen und die 3 Berufsrichter sitzen, das ist so ein bisschen die Fassade. Und das Eigentliche findet dann in den Pausen oder nach der Verhandlung im Besprechungszimmer statt.
Zwischen wem jetzt?
Unter den Richtern jetzt. Oder auch mit Staatsanwälten und Verteidigern, mit denen gedealt wird.
Staatsanwälte und Anwälte haben in Beratungszimmern nichts zu suchen, die kommen noch gar nicht rein. Und den sogenannten Deal, das ist ja die negative Konnotation des Begriffs, den man ja gesetzlich verankert hat unter dem Begriff der Verständigung, der ist so reglementiert, dass da auch kein Gemauschel mehr stattfinden kann. Ich will Ihnen aber mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie ein Sexualdelikt haben, wo Sie Kinder hören müssen und Sie wissen, dass es für das Kind nichts Schlimmeres gibt, als jetzt in einem solchen Prozess aussagen zu müssen. Sie wissen, dass der Angeklagte aussagebereit und auch geständnisbereit ist. Dann finde ich es auch nur legitim, wenn man sagt, wenn er durch ein Geständnis dem Kind diese Aussage erspart und dem Kind durch das Geständnis gleichzeitig auch bestätigt, du hast nicht gelogen, sondern du hast die Wahrheit gesagt, dann finde ich, kann man daraus auf eine gewisse Einsicht schließen und die kann man im Strafmaß auch honorieren. Und wenn man das vorher bespricht und dem Kind das dadurch erspart, dann mögen die einen das Deal nennen, dann finde ich, ist das einfach eine Bezeichnung, die passt nicht darauf.
Wird im Beratungszimmer gelästert?
Natürlich. Auch schon mal. Ist übrigens aber auch, Sie haben mich vorhin gefragt, wie man die Dinge verkraftet. Ist übrigens auch eine Art des Verkraftens, ja. Dass man auch mal im Beratungszimmer irgendwelche Emotionen äußert, die man im Gerichtssaal niemals äußern dürfte, weil man sich sonst schlicht befangen machen würde oder für befangen gehalten würde oder so. Das ist eine Kompensation zum Teil auch. Aber ich meine, welcher Mensch lästert nicht? Und Menschen sind wir da doch auch noch.
Thomas Fehn, der Präsident hier am Landgericht. Frau Havlitzer fordert ja mehr Personal für Gerichte und Staatsanwaltschaft. Wie sieht es hier bei Ihnen am Landgericht aus? Sind Sie zufrieden mit der Ausstattung?
Also wir benötigen auch in allen Bereichen eigentlich Personalzuwachs. Es hat sich vieles in den letzten Jahren verändert, insbesondere auch im Bereich des Strafrechts. Die Strafverhandlungen, die wir hier am Landgericht verhandeln, haben häufig deutlich mehr Beteiligte, als das früher noch war. Also mehr Angeklagte sind komplexer von der Materie und dauern deshalb auch länger. Und deswegen brauchen wir auch gerade im Bereich des Strafrechts hier auch einen Zuwachs an Richtern und Richterinnen, aber dann natürlich auch an denjenigen, die Akten bearbeiten außerhalb des Richterdienstes. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir das Thema Sicherheit der Gerichte, also die Zugangskontrollen in den Blick nehmen. Denn das ist auch zu beobachten, dass ein früher bestehendes Obrigkeitsdenken natürlich Gott sei Dank weg ist, aber heute auch so ein bisschen auch schon in die andere Seite kippt, dass wir also einen gewissen Respektverlust auch doch beobachten. Und die Vorkommnisse doch häufiger werden, dass wir ja auch eine Sicherheitsproblematik kriegen. Und das können wir nur bewältigen, wenn wir Zugangskontrollen gewährleisten, wie sie in anderen europäischen Ländern, aber auch teilweise in der Bundesrepublik üblich sind.
Sie sind ja eigentlich wirklich Quereinsteigerin. Ist das nicht ein Risiko für Ihre Partei?
Weil ich was machen könnte?
Ja, weil Sie die Formen der Kommunikation in der Politik natürlich nicht so kennen können. Auch die Bereitschaft, wir sehen es ja gerade zwischen dem früheren Hamburger Bürgermeister Scholz und dem jetzt abgesägten SPD-Vorsitzenden Schulz, ne? Das Buch, das jetzt der Spiegel-Autor herausgebracht hat, wie hart es manchmal auch zugeht, Konkurrenzkämpfe.
Ja, ob das dann ein Risiko für die Partei ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre dann eher ein Risiko für mich. Also wenn ich mich da völlig falsch verhalten würde, würde man mir das nicht gerade danken. Aber Sie haben als Richter erstens auch gelernt, so ein bisschen vorher zu überlegen, was Sie sagen. Ich meine, das fällt mir manchmal zugegebenermaßen nicht ganz leicht, aber das hat man schon gelernt. Das ist das
eine spontanere Person, ne?
Eher ja, und ich bin auch eigentlich ein Mensch, der gerne mit Menschen redet und dann auch eigentlich gerne sagt, was er denkt, weil ich das immer die beste Art der Kommunikation finde, wenn Menschen sich miteinander unterhalten. Aber das hat man natürlich gelernt, dass man das nicht unbedingt tun sollte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich nicht glaube, dass nun jeder Versprecher oder jede spontane Äußerung gleich zu irgendeiner Gefahr würde. Da würde man kritisiert möglicherweise oder hinterfragt. Aber so what? Ich finde, so funktioniert es dann auch.
Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, da habe ich schon was lernen müssen in den Monaten, in denen ich dieses Amt bekleide?
Ja.
Umgang mit den Medien, oder?
Ja, da muss ich sagen, bin ich bisher eher positiv denn negativ beeindruckt. Auch doch, wie gut auch da Kommunikation aus meiner Sicht bislang funktioniert hat. Das kann ich nicht anders sagen. Ich hoffe, dass es sich nicht ändert. Aber ich will nur sagen, da war ich auf mehr Schwierigkeit gefasst und so ist es gar nicht. Und was man lernen muss, ist, dass man nicht mehr in der Rolle eines Richters, in der man ja relativ sakrosant ist, was Angriffe angeht, sich befindet, sondern dass einem plötzlich doch tüchtig auch verbaler Gegenwind entgegenbläst. Also, dass man deutlich in Frage gestellt wird, hinterfragt wird, kritisiert wird. Alles Dinge, die habe ich die letzten 30 Jahre, wenn Sie so wollen, jedenfalls beruflich verlernt. In der Familie nicht, aber beruflich verlernt. Und das muss man wieder aushalten. Aber ich finde das jetzt irgendwie so für einen selber auch gar nicht so schlecht, weil manchmal, also es bewahrt einen schon vorm Abheben.
Wir wollen noch ein bisschen die Seele baumeln lassen und hören Musik. Und das soll jetzt was sein?
Also wir wollen ja jetzt gleich noch in Richtung Dom marschieren. Und ich sage jetzt mal das Stichwort Halleluja. Leonard Cohen ist einer meiner Favorites und das Halleluja von ihm mein unbestrittenes und nicht zu toppendes Favorite. Und das soll es jetzt sein.
Das hängt auch damit zusammen, dass Sie eine gläubige Katholikin sind.
Ja, stimmt.
Jeden Sonntag in die Kirche?
Zugegebenermaßen nein, nicht jeden Sonntag, aber schon häufiger. Und aber nicht nur in die katholische, weil ich mit meinem Mann auch zur Kirche gehe, der Protestant ist. Und wir so irgendwie die gelebte Ökumene sind, sagen wir immer.
Cohen, ist das nicht der Sänger ohne Stimme, der aber trotzdem irgendwie singen kann?
Genau. Das ist der, wie ich finde, grandioseste Sänger, der nicht singen kann.
Eher Sprechgesang.
Ja, und je älter er wurde, desto besser wurde er, aber desto schlechter wurde auch sein Gesang. Aber trotzdem finde ich ihn gut.
Was denn? Was finden Sie gut an ihm?
Also ich fand immer die Art, wie er gesungen hat, sehr beeindruckend. Ich finde seine Texte toll, ich finde auch die Melodien toll. Und ich finde, so eine rauchige Stimme, die muss ja nicht gut singen können, die kann man einfach gut hören.
Geht ziemlich männlich. Unter die Haut.
Ziemlich männlich.
Gut, Leonard Cohen soll es sein.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallo, Frau Havlitzer. Wir sind an der letzten Station unseres Rundganges durch Osnabrück angekommen, nämlich am Dom.
Ja.
Das ist ja eine eindrucksvolle, hochaufragende Kirche mit einem sicherlich gotischen Portal und einer riesigen, gotisch anmutenden Rosette darüber.
Ja.
Aber zwei Türmen, die zwar hoch aufragen, aber nicht unbedingt so gotisch hoch aufragen.
Nein.
Ist das eine Mischung aus romanisch und gotisch?
So ist das. Das ist also eigentlich im Ursprung war der Dom, übrigens, er wird sogar Kathedrale, als Kathedrale bezeichnet,
Bischofssitz,
ne? Bischofssitz. Mhm. Eher romanisch und ist dann im Laufe der Jahrhunderte immer wieder repariert, mit verschiedenen Architekten erneuert worden und hat dann, wie Sie an dem Portal sehen, immer mehr gotische Züge bekommen, sodass man sagen kann, er ist mittlerweile eine, wie ich trotzdem finde, gelungene Mischung. Die beiden Türme sind auch ganz außergewöhnlich. Der linke ist deutlich kleiner und schmaler als der rechte.
Aha.
Also auch sehr ungewöhnlich. Eigentlich sind die ja immer sehr synchron.
Sieht man sie denn hier manchmal beim Gottesdienst?
Wenn man hinguckt, schon.
Ach, meinen Sie, man kann sie so leicht übersehen?
Ja, ich denke, bei den vielen Menschen, die dann kommen.
Ja, ist sie voll beim Gottesdienst? Ich bin ja früher Lutheraner gewesen, kenne gar keine vollen Kirchen, nur noch Heiligabend.
Also der Heiligabend kommt, kriegen Sie keinen Platz mehr, wenn Sie in anderthalb Stunden vor Beginn da sind. Mhm. Aber der Dom ist am Sonntag zu Hochamtszeiten schon relativ voll, ja.
Mhm.
Und das liegt allerdings auch an einem sehr guten Priesterwechsel, der hier stattfindet, immer mal wieder. Es ist nun mal ein Bischofssitz, da sind mehrere, die zur Verfügung stehen und die Messen abhalten, bis zum Bischof selber auch.
Ja.
Sie sind schon sehr gut mit
so,
dem, was Sie zu sagen haben.
Durchschreiten jetzt das Hauptportal, öffnen die schwere Glastür und sind drin im Dom, der auch Kathedrale genannt wird, und sprechen jetzt natürlich ein bisschen leise, wie das so ist in einer Kirche. Frau Havlitzer, liegt der Katholizismus eigentlich nur einfach so in Ihrer Familie und den haben Sie dann so übernommen oder ist da mehr dahinter?
Also er liegt in der Familie, ja, ich bin katholisch geboren, aber es ist mittlerweile auch insoweit mehr dahinter, als ich das bei allen Kritikpunkten, die ich im Laufe meines Lebens der katholischen Glauben und auch in der katholischen Kirche gefunden habe und die ich auch äußere, zutiefst davon überzeugt bin, dass der katholische Glauben einer ist, der mich und viele Menschen trägt und aus guten Gründen trägt und tragen kann. Ich bin einfach tiefgläubig.
Ihr Mann ist Lutheraner?
Richtig.
Wie geht das dann? Er ist ja auch sehr engagiert. Ne?
Er ist sehr engagiert, aber der Grundglaube, der Glaube in die höhere Macht Gott, der vereinigt uns und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich vielleicht mal dem einen oder anderen Gespräch oder der einen oder anderen Diskussionen unterliegt das, aber am Ende eigentlich immer mit einem guten Ergebnis. Also man muss ja nicht nur schwarz oder nur weiß sehen, sondern wie gesagt, er lacht, wenn ich sage, du bist mein Bruder im Irrtum.
Was zeichnet denn den Katholizismus aus, so dass Sie sich sagen, das ist doch mein Glaube? Wo ist er überlegen?
Also für mich ist er zum Teil überlegen in einer tief verwurzelten, ich sag mal, auch in der Liturgie zum Ausdruck kommenden Ritualisierung, die auch nicht großartig in Frage gestellt wird und in der man sich, wenn man irgendwie aufgefangen werden will, sich auch aufgefangen fühlen kann. In der evangelischen Kirche, so beobachte ich es, ist vieles in der Diskussion, die lebt ja von Diskussion, was ich auch gut finde. Aber sie lebt auch mehr von Infragestellungen als die katholische Kirche.
Zum Beispiel die SPD, ist das so, die Evangelien? Sie sind die CDU?
Wenn Sie das jetzt damit vergleichen mögen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so. Ja. Aber das ist das, was mich dann auch oft trägt.
Gibt der katholische Glaube der Seele mehr, würden Sie das sagen?
Ob er ihr mehr gibt, weiß ich nicht. Er gibt mir mehr. Mhm. Mein Mann würde sagen, nein, mir gibt der protestantische Glaube mehr. Ich finde, das bewerte ich im Übrigen auch überhaupt nicht, sondern das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es immer ganz schade, wenn Leute sich, egal welcher Religion, ob der jüdischen, ob der muslimischen, ob der orthodoxen, ob der katholischen oder evangelischen, wenn Leute so überhaupt keine Religion mehr für sich sehen und finden mögen und mit diesem völligen, es gibt nichts und es kommt nichts und alles andere, hier ist alles nur Entwicklung und Evolution und mehr gibt es auch nicht und Naturgesetze.
Diese Menschen bedauern Sie.
Ich finde es schade, weil ich immer denke, wenn die in bestimmte Situationen kommen, die wir ja alle kennen, wo man einfach manchmal auch die Hoffnung an irgendetwas klammert, an das man glaubt, das fehlt denen dann.
Sie sagten eben, Sie kennen viele Kritikpunkte, die man zu Recht gegenüber der katholischen Kirche äußert. Sagen Sie doch mal ein Beispiel.
Also ich kann zum Beispiel die immer noch geäußerte, vielleicht unter Papst Franziskus nicht mehr ganz so rigide, katholische Politik der Verhütung, des Verbots der Verhütung zum Beispiel nicht nachvollziehen. Wenn ich in Länder gucke, wo die Menschen aus Armut verhungern und die aus Glaubensgründen nicht verhüten und sich dadurch vermehren in einer aus meiner Sicht unverantwortlichen Weise, dann denke ich, das kann der liebe Gott so nicht gewollt haben. Und das sind so Punkte, da habe ich schon deutliche Kritik, die ich da verspüre und die man auch gerne laut äußern möchte, auch wenn man das Gefühl hat, man findet da im Moment noch relativ wenig Gehör. Aber es geht mir im Übrigen auch so, wenn man Kritik äußert, dann äußert man die und setzt sich damit auseinander. Ich bin keiner, der die katholische Kirche verlassen würde. Ich würde auch keinen Verein verlassen, nur weil mir irgendwas am Verein nicht passt. Also da muss man sich einfach auseinandersetzen.
Sind Sie noch aktiv auch in der Kirche?
Im Moment fehlt mir die Zeit dazu. Aber ich war zum Beispiel, bevor ich Osnabrück beruflich verlassen habe, war ich in, sagen wir mal, karitativ, ehrenamtlich aktiv. Zum Beispiel, indem ich hier im Osnabrücker Hospizverein sehr aktiv war und solche Dinge gemacht haben. Das hängt natürlich alles auch was mit Glauben und Menschenfreundsein zusammen.
Billigt denn die gläubige Katholikin Barbara Havlitzer Kreuze im Gerichtssaal?
Also ich will es mal so formulieren. Natürlich billige ich Kreuze im Gerichtssaal aus meinem Glaubensverständnis heraus. Ich sehe mich da aber in dem, sagen wir mal, auch beruflichen und berufsbezogenen nicht Dilemma, sondern in der Pflicht darauf hinzuweisen, dass Justiz einem Neutralitätsgebot unterliegt. So dass ich auf jeden Fall eins nicht billigen würde, wenn man ein Glaubenskennzeichen wie ein Kreuz gegen den erklärten Willen zum Beispiel eines Prozessbeteiligten oder gar Angeklagten, der eben diesen Glauben überhaupt nicht teilt oder gar ablehnt, hängen lässt, um zu demonstrieren, wir sind hier so religiös geprägt, dass er befürchten müsste, diese religiöse Prägung findet irgendwo Niederschlag in einem Urteil. Also will damit nur sagen, man muss sich die Neutralität muss man auch dokumentieren.
Und warum sind Sie da jetzt so zurückhaltend, so milde in Ihren Äußerungen, sagen aber gleichzeitig kein Kopftuch, kein Schleier im Gerichtssaal bei den Prozessbeteiligten?
Weil ich ganz deutlich unterscheide zwischen den Menschen, die das Recht sprechen, also dem Spruchkörpergericht oder auch dem Vertreter der Staatsanwaltschaft, und dem Gebäude, in dem die Rechtsprechung stattfindet. Jedem, der vernünftig klar denkt, viele können das nicht, weil sie zu aufgeregt sind im Gerichtssaal. Aber normalerweise weiß jeder, dass ein Raum kein Recht spricht, sondern Recht sprechen die, die da vorne sitzen. Und wenn jemand sehr dokumentiert, wie glaubensgeprägt er ist, sei es durch ein Kopftuch oder was auch immer, das Kopftuch ist nun das deutlichste Symbol, dann muss man damit rechnen, dass ein Angeklagter, der genau was anderes oder etwas, dem etwas vorgeworfen wird, was dieser Religion zum Beispiel extrem zuwiderläuft, dass der oder die Richterin, in dem Fall ist ja meistens eine Frau, wenn es um Kopftuch geht, sich von ihrem Glauben leiten lässt in der Rechtsprechung und in der Rechtsfindung. Das muss nicht stimmen, aber den Eindruck kann es vermitteln.
Also ein Richter, der als Anstecker ein Kreuz trägt, während der Verhandlung, würden Sie auch nicht akzeptieren?
Genau. Also da würde ich auch sagen, das ist ein genauso offensichtliches, ich nenne das jetzt mal bewusst negativ, ich meine es nicht so, zur Schaustellen der Glaubensprägung wie das Kopftuch.
Jetzt noch zum Schluss, Frau Havlitzer, unsere Sendezeit geht bald zu Ende. Was ist so Ihre Lieblingsnische, Ihr Lieblingsblick hier im Osnabrücker Dom?
Also mein Lieblingsblick ist eigentlich der, auf den wir jetzt gucken, nämlich auf dieses, schade, dass die Sonne nicht reinfällt, auf dieses Stirnfenster über dem Altar, wenn da die Sonne durchscheint und die fällt auf das hängende Kreuz von hinten und der Dom ist ja relativ schlicht, Aber der ist so hell, dann erstrahlt der richtig und das, da geht einem immer das Herz auf.
Das sind diese bunten Glasfenster, ja, ja, ja. Ne? Wissen Sie von dem, wem die sind?
Nee, kann ich Ihnen leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich finde sie toll. Und ja. sie kommen besonders zur Geltung, wenn die Sonne reinscheint.
Ja. Gut, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Barbara Havlitzer, Justizministerin in Niedersachsen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, durch Osnabrück zu gehen. Ich hoffe, Ihnen auch.
Mir auch. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es hat mir auch Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Vielen Dank. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte.